Aber wie äußert sich das denn bei Menschen, bei denen die Angst nicht so aktiv ist, sondern zum Beispiel der Ehrgeiz? Man spricht ja viel über Angst, aber ich glaube, wenn andere Charaktereigenschaften zu ausgeprägt sind und dann Ungleichgewicht ist, das verläuft doch auch bestimmt in Richtungen, die auch ungewünscht sind.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Linda, Psychologin und Coach, und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die uns mitnehmen in ihre innere Welt. Sie lassen uns in ihre Köpfe schauen. Mal sind es extreme Lebensläufe, die schockieren und begeistern. Und mal ist es ein Gespräch eines Normalgestörten, so wie du und ich, in dem du dich vielleicht wiederfindest und froh bist, dass endlich mal laut ausgesprochen wird, was sonst unter der Decke von Scham begraben bleibt. Mir ist es wichtig, Menschen in unseren Gesprächen auf Augenhöhe zu begegnen und von ihren persönlichen Erfahrungen zu lernen. Ich will dir Mut machen, deine eigenen Hürden zu erkennen und als Chance zu sehen, dein Leben so zu gestalten, dass es dich, trotz oder gerade wegen deiner Hürde, glücklich macht. Also weg mit den Tabus und rein in die bunte Welt der menschlichen Psyche. Heute treffe ich Bina. Die 39-jährige Künstlerin singt, produziert und managt ihr eigenes Label. Eine starke, reflektierte und selbstbewusste junge Frau, die weiß, was sie will. Das ist die Bina, die du auf der Bühne siehst. Die andere Bina hat sich bisher versteckt. Die sehr ängstlich ist. Angst vom U-Bahnfahren hat, vom alleine Joggen. Die sich unter der Bettdecke verkriechen will und den ganzen Tag schlafen will. Denn die Welt da draußen fühlt sich gefährlich an. Ansteckung, Krankheit, Tod. Was es bedeutet, wenn dich deine Angstgedanken zur Vermeidung zwingen und was Bina auf der Reise bisher geholfen hat, besser mit ihren Ängsten umzugehen, das werde ich sie heute fragen. Wann hast du das denn bei dir gemerkt, dass du ängstlicher bist als andere Kinder? Wann fing das damals an?
Das fing bei mir an mit dem Dasein als Hypochonder. Mhm. Ne? Also das hatte ich schon sehr, sehr früh in der Kindheit, dass ich Angst vor Krankheiten hatte und auch das richtig intensive Gefühl des Infiziertseins. Mhm. Also nicht des Krankseins, weil Kranksein hat ja schon Symptome. Mhm. Es war eher das Infiziertsein.
Das ist ja dann noch schwieriger, das rauszufinden, wenn ich noch keine Symptome habe, sondern nur die Vermutung oder die Angst, dass ich mich angesteckt haben könnte.
Genau. Und für mich hat sich alles in meinem Gehirn so gefiltert, so wie so ein Kaffeefilter. Ne? Also da fließt ganz viel durch. Und das, was dann übrig bleibt, ist der Kaffeesatz. Und dieser Kaffeesatz war bei mir immer Krankheiten. Also ich konnte im Fernsehen Dinge aufschnappen oder in Gesprächen Dinge aufschnappen, in der Schule, im Kindergarten. Aber was bei mir hängen blieb, waren Krankheiten. Mhm. Und deswegen wusste ich auch relativ früh über viele Krankheiten Bescheid. Und das war ja auch die Hochphase von HIV, AIDS, wo man ja auch noch nicht viel davon wusste, wo ich halt panische Angst hatte, zum Beispiel, dass Mückenstiche mich halt mit HIV infiziert haben. Das hast du ja als Kind total viel, Mückenstiche. Und das war für mich halt immer ultra große Panik, weil viele wissen nicht, dass man damals noch nicht genau wusste, ob auch HIV eben über Mückenstiche übertragen werden kann. Und so waren das halt alles Dinge, die mich total affected haben. Religionsunterricht in der Grundschule, Lepra, Jesus heilt Leprakranke. Für mich war die Wahrscheinlichkeit sofort da, dass ich Lepra habe. Meine Religionslehrerin damals, die jetzt nicht mehr lebt, die Frau Polenz, hatte Lungenkrebs zum Beispiel, ist auch an Lungenkrebs gestorben. Ich natürlich sofort alle Eventualitäten, ob ich denn Lungenkrebs habe, dann weiß ich auch, dass wir ein Buch gelesen haben über einen Jungen, auch in der Grundschule, der Krebs in den Knochen, in den Beinen hatte und ein Bein amputiert bekommen hat. Mhm. Natürlich war das dann, also das waren dann immer die Dinge, die bei mir sich abgespeichert haben. Nicht so diese positiven Dinge, die man mitbekommen hat oder Geschichten, die gut ausgegangen sind, sondern meistens eher die Geschichten, die schlecht ausgegangen sind.
Aber dann warst du ja dauerangespannt als Kind.
Ja, ja.
Und wie hat sich das geäußert?
Ich hatte als Kind nonstop Schwindelanfälle. Das kam so in Schüben und das waren auch Schwindelanfälle, die wirklich dann auch Symptome hatten, wo ich auch viel bei Ärzten war, auch im Krankenhaus. Und ich werde mich an dieses Gefühl immer erinnern, weil das ist ein Gefühl, das vergleichbar ist mit übermäßigem Alkoholkonsum. Mhm. Also wenn man ganz viel Alkohol konsumiert hat über sein Limit, dann kennen das sicherlich viele, dass man im Bett liegt und bei jeder Bewegung dieses komische Gefühl im Bauch hat, dass sich alles dreht und man, ne? Und dieses Gefühl hatte ich halt eben als Kind, wenn ich, ja, also wenn ich das bekommen habe, diese Schwindelanfälle und vor allem bei Licht, bei viel Lichteinfall. Mhm. Und dann musste ich teilweise tagelang zu Hause bleiben, weil ich mich nicht auf meinen Beinen halten konnte.
Wahnsinn.
Also ich konnte nicht laufen. Es ging einfach nicht. Und dann bin ich immer auf den Boden gefallen und meine Mutter hat sich natürlich ultra große Sorgen gemacht.
Mhm.
Retrospektiv glaube ich, dass das, gut, ich werde es nie attestieren können, weil das eben was Retrospektives ist, aber ich glaube, retrospektiv hatte das was eben mit dieser Angststörung zu tun. Mhm. Und das hat sich dann halt eben irgendwann mal körperlich in kompletter Überforderung meines Gehirns geäußert.
Klar, ich meine, Dauerstress bedeutet ja für deinen Körper auch ganz viele Hormone, die ausgeschüttet werden, dein vegetatives Nervensystem spinnt und das kann das einfach irgendwann nicht mehr wegstecken, diese ganzen Stresshormone. Und dann, ja, dann sucht es sich quasi ein Ventil, das dich dann meistens auch zur Ruhe zwingt. Also,
ne,
du hast es eben auch beschrieben, dieser Schwindel hat und auch diese Lichtempfindlichkeit hat dich dann dazu gebracht, zu sagen, okay, ich muss jetzt mich zurückziehen und zu Hause bleiben. Wie hast du es dann mit der Schule gemacht?
Ich konnte nicht zur Schule gehen, das ging gar nicht. Mhm. Also das waren so starke Anfälle. Das musst du dir so vorstellen, ich konnte nicht stehen. Mhm. Also ich konnte nicht stehen, ich hatte kein Gleichgewicht mehr. Und in mir drin hat sich alles gedreht. Als wärst du auf so einem Podest, das sich die ganze Zeit bewegt. Und gleichzeitig wirst du noch in dir drin gedreht. Und du kriegst dann auch Schweißausbrüche und alles kribbelt in deinen Händen und Füßen. Und die einzige Möglichkeit ist es eigentlich nur zu liegen und sich gar nicht zu bewegen.
Boah.
Und das hatte ich über Jahre. Und da kam dann irgendwann auch die Angst dazu, wann kommt es wieder?
Mhm. Die Angst vor der Angst.
Die Angst vor der Angst. Und irgendwann wurde das immer weniger in der Pubertät. Und ich habe es dann sozusagen sowas wie rauswachsen können. Also es konnte aus mir rauswachsen. Ich hatte es auch zum Glück nie wieder. Wäre für mich auch der absolute Horror, wenn ich das wieder kriegen würde.
Aber was genau ist eine Angststörung? Angststörung ist der Überbegriff für viele psychische Erkrankungen, die alle mit Ängsten zu tun haben. Dazu zählen zum Beispiel Panikattacken, spezifische Phobien, zum Beispiel vor Höhen, Spinnen oder vor dem Fliegen, soziale Phobien oder die Angst vor Krankheiten. Die hypochondrische Störung. Was sie alle verbindet, ist, dass das übersteigerte Angstempfinden so stark ist, dass dein alltägliches Leben beeinträchtigt ist. Aber wo liegt die Grenze zwischen einer normalen Angst, die wir alle haben und die lebensnotwendig ist, und einer pathologischen, also einer krankhaften Angst? In meinen Worten, dann, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, dein Leben so zu leben, wie du es leben möchtest. Weil du Situationen oder Dinge meidest, die du eigentlich tun möchtest und das Gefühl eines Kontrollverlusts hast. Nicht du entscheidest, wie dein Alltag gestaltet ist, sondern deine Angst. Die Angst fühlt sich unbegründet und unangemessen stark an und sie tritt konsequent, intensiv und häufig auf, so dass deine Lebensqualität extrem leidet. Bina berichtet, dass ihre Angststörung mit der Hypochondrie als Kind begann. Laut dem offiziellen Diagnosemanual der klinischen Psychologie spricht man dann von einer hypochondrischen Störung, wenn sich Betroffene mindestens 6 Monate anhaltend und übermäßig mit der Sorge, eine ernsthafte Krankheit zu haben oder zu bekommen, beschäftigen. Dabei liegen keine oder nur geringe körperliche Symptome vor. Betroffene haben übertriebene gesundheitsbezogene Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Körperkontrollen, übermäßig häufige Arztbesuche und sind generell sehr leicht zu beunruhigen, wenn es um ihre körperliche Gesundheit geht. Allgemein kann man bei Angstpatienten physiologisch oft beobachten, dass sich das Angstzentrum im Gehirn, die sogenannte Amygdala, vergrößert hat. Das hat zur Folge, dass Angstpatienten bei immer kleiner werdenden Reizen schon eine Angstreaktion empfinden. Am Anfang war zum Beispiel nur das Autobahnfahren für dich unmöglich. Aber mit der Zeit traust du dich immer seltener selbst ans Steuer, auch auf normalen Straßen in deiner Stadt. Dein Leben wird immer enger. Auch das Stresshormon Cortisol spielt bei einer Angsterkrankung eine große Rolle. Dieses ist dafür verantwortlich, dass dein Herz rast, du in Schnappatmung verfällst, Schüttelfrost bekommst oder dir schwindelig wird. Angststörungen gehören allgemein zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Ursachen für die Entwicklung von Angststörungen sind, wie immer in der Psychologie, multifaktoriell. Modelllernen, also das Abschauen ängstlicher Verhaltensweisen, ist ein großer Faktor. Hast du als Kind zum Beispiel deine Mutter dabei beobachtet, wie sie schreiend vor einer Spinne wegläuft, wirst du dieses Verhalten unbewusst abspeichern und erst einmal als normal lernen und kopieren. Dann kommen biologische, also Genetik, Hormonhaushalt, Darmgesundheit und vieles mehr dazu, andere soziale Faktoren, die Menschen schwächen und natürlich auch psychologische, also Denkmuster und Einstellungen, die eine Angst in dir wachsen lassen. In Binas Fall können die Ärzte keine genaue Diagnose stellen. Binas Mama macht sich natürlich große Sorgen. Beide wissen nicht mehr weiter. Was sich nun entwickelt, ist ein Kreislauf der Angst.
Meine Mutter war ultra besorgt. Die hat mir natürlich geglaubt, aber die hat natürlich auch mich dann noch mehr versucht zu beschützen, vor allem was außen ist, was bei mir auch eine Angst ausgelöst hat, weil ich dann natürlich dachte, alles, was von außen kommt, ist gefährlich. Und ich denke, dass ich über sehr, sehr viele Jahre mich in eine Angstpersönlichkeit reingelebt habe. Also ich habe gedacht, dass mein Charakter aus der Angst besteht. Das sozusagen das essentiell ist in meinem Wesen.
Weil das so viele Jahre so viel Raum eingenommen hat.
Genau, genau.
Und weil du wahrscheinlich auch nicht die Chance bekommen hast, deine Mama wollte das Beste für dich, aber indem sie dich in so einen Wattkokon gehüllt hat und du dich gar nicht abstoßen konntest und gar nicht ausprobieren konntest, wie es ist, mal hinzufallen und dass du auch wieder aufstehen kannst, ist wahrscheinlich die Angst vor der Angst immer größer geworden und es gab immer weniger positive Erfahrungen, die dich so ein bisschen natürlich hätten wachsen lassen können.
Ich glaube auch. Es ist natürlich für Eltern, glaube ich, super schwer, vor allem wenn Kinder klein sind, dann nicht übermäßig die Hand dann darüber zu halten. Ne? Man hat ja auch diesen Instinkt, das Kind zu schützen. Ich glaube aber vor allem bei diesen Angsterkrankungen oder bei diesen, was heißt Erkrankungen, bei diesen Angstgefühlen, weiß ich einfach aus Erfahrung jetzt, hilft kein Schutz, also jedenfalls nicht bei mir, sondern eher das Gefühl, das ist alles zu bewältigen. Bestimmte Ängste sind einfach nur Herausforderungen und kein Grund, sich übermäßig zu schützen. Weil ich glaube, durch diesen Schutz zusätzlich wirst du bestätigt in deiner Angst.
Genau.
Ja, du hast recht, du musst dich jetzt abschotten.
Ja. Ne? Deine Angstgedanken, die ja erstmal in Anführungsstrichen nur von deinem Gehirn kommen, sind wahr.
Genau.
Und deswegen müssen wir dich jetzt beschützen und du darfst nicht in die Konfrontation gehen und du solltest das lieber vermeiden, weil das ist was ganz, ganz Furchtbares. Und dann glaube ich ja meinen hypothetischen Angstgedanken immer mehr.
Immer, immer mehr. Und ich habe ja auch dann im Laufe des Lebens, ich meine, ich werde dieses Jahr 39 Jahre alt, ich habe ja auch erst gelernt, dass ich damals in einer gewissen Angststarre gefangen war. Das siehst du ja so nicht. Also vor allem nicht, wenn du heranwachsend bist. Du glaubst ja erstmal deiner Perspektive. Du denkst, das ist Vorsicht. Du checkst ja nicht, du kannst das ja gar nicht reflektieren. Du sitzt ja nicht nachts im Bett und hast eine Panikattacke und denkst dir so, oh, jetzt mal ganz entspannt, das ist nur die Angst, die jetzt kommt. Sondern du fühlst dich ja bedroht und du fühlst dich ja so bedroht, wie als wärst du irgendwo in der Wüste und irgendein Skorpion würde auf dir drauf sitzen und dich gleich stechen. So, ne? Da sitzt du auch nicht da und denkst dir so, ach, ganz entspannt. Also,
ich atme jetzt mal extra tief und dann wird das
dann
schon.
Dann wird das schon, ja. Und ich habe das ja dann in sehr, sehr vielen Jahren erst gelernt, dass meine Perspektive eine sehr spezielle Perspektive ist.
Und was waren so die Schritte, wie du das gelernt hast?
Ja, also ich habe Therapien gemacht. Ich habe tiefenpsychologische Analysen gemacht. Ich habe angefangen, mit Therapeuten zu arbeiten. Wirklich Therapeuten, nicht Therapeutinnen, weil ich hatte sehr lange Zeit immer mit Männern gesprochen und hatte so diese alte Form von Psychotherapie auch gehabt, die man aus den Hollywood-Filmen kennt, ne? Wo du dann halt rumliegst oder auch mal sitzt und einfach nur erzählst. Ich meine, du als Frau vom Fach, du wirst wissen, wovon ich spreche, dieses Freudsche,
ja,
dass der Therapeut immer nichts sagt und du sagst die ganze Zeit was und irgendwann wirst du sauer und ne, sagst, verdammt nochmal, wann wird denn jetzt hier mal was gesagt? Ne? Aber ich möchte das jetzt auch nicht so total ins Lächerliche ziehen, weil das hat mir viel an Selbstreflexion gebracht, weil schon allein der Prozess, mit jemandem in einem Raum zu sitzen, mit dem du nicht verwandt bist, erstens, der zweitens Schweigepflicht hat, also Safe Space, absolut, und der drittens dafür bezahlt wird, dir zu helfen, also nicht freiwillig in dieser Stunde ist, also eine Freundin oder ein Freund, der halt jetzt hier einen Gefallen tut und sich mal dann Probleme anhört. Und
wo man dann vielleicht ein schlechtes Gewissen nach der ersten halben Stunde
genau,
hat.
Genau. Und jetzt mal abgesehen davon, wie die Dynamik zwischen den zwei Personen ist. Aber schon allein dieser Space führt einfach dazu, dass deine Perspektive sich erweitert. Mhm. Weil du hörst dich reden in front of einer Person, die dir zuhört und schon ohne aktiven Dialog, auch wenn ein, zwei Worte ja auch schon aktiver Dialog sind, aber ohne aktiven Dialog fängst du an, deine Perspektive zu hinterfragen. Mhm. Und in den ganzen Jahren, in denen ich diese Analysen gemacht habe, habe ich unfassbar viel über mich erfahren, weil ich einfach mit mir gesprochen habe.
Mhm. Könntest du das sagen, was da Schlüsselmomente waren oder was du vielleicht über dich erfahren hast, dass das wirklich dazu beigetragen hat, dass du anders mit deiner Angst umgegangen bist?
Also ich glaube, das Selbstverständlichste, was eigentlich jeder weiß, aber was mir nicht klar war, ist, dass ich eine eigene Perspektive habe, die keine objektive Perspektive ist. Weil das habe ich verwechselt, obwohl ich natürlich weiß, dass ich keine objektive Perspektive habe, habe ich alles, das, was ich empfinde und sehe, für bare Münze genommen. Mhm. Also ich dachte, ich könnte alles perfekt einschätzen. Mhm. Ich habe mich in meiner Kompetenz komplett überschätzt, zu wissen, was ich alles an Befürchtungen identifizieren kann. Also ich habe meine Fantasie, meine Fantasie war für mich die Realität. Ich dachte, wenn ich mir etwas ausdenken kann, eine Krankheit, also wenn ich das durchspielen kann in meinem Gehirn, dann existiert eine absolut realistische Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Krankheit bekomme. Mhm. Und ich habe in diesen Sitzungen gelernt, dass meine Perspektive, meine Gefühle, alles, was ich habe, nicht das ist, was objektive Einschätzung bedeutet.
Und trotzdem ist ja das, was wir denken und was wir fühlen in dem Moment. Es ist ja leider so, dass Gedanken in unserem Kopf, egal ob sie auf einer erlebten Erfahrung basieren, also weil ich vielleicht wirklich merke, boah, ich habe mich gestochen und das tut jetzt weh und ich sehe, da kommt jetzt Blut raus, oder ob ich mir nur vorstelle, ich könnte mich stechen und das könnte dann wehtun und da könnte dann Blut rauskommen. Die Qualität für deine Gefühlswelt ist die gleiche, weil die Gedanken in deinem Kopf sind da. Mhm. Und in dem Moment, wenn du sie denkst, entsteht dir das Gefühl danach. Mhm. Wie hast du es denn geschafft, diese Gedanken, die sich für deinen Körper und auch die Gefühle, die aus den Gedanken entstehen, die sich so echt anfühlen, von dir so ein bisschen wegzuschieben und dir den Moment zu gönnen, zu sagen, ich muss nicht alles glauben, was ich denke und ich könnte mir jetzt auch erlauben, was anderes zu denken. Das ist ja ein total schwieriger Schritt.
Also ich glaube, am allerklarsten habe ich das erst vor ein paar Wochen, Monaten realisiert, was eigentlich der Knackpunkt ist. Der Knackpunkt ist, dass viele Perspektiven, die du hast, oder bestimmte Charaktereigenschaften, die du hast, ihren eigenen Space in dir drin haben. Wie so eine Schulklasse in dir drin, in deinem Bauch oder in deinem Brustkorb. Und diese ganzen Sichtweisen oder Charaktereigenschaften, die konkurrieren so ein bisschen miteinander, beziehungsweise die sitzen in einer Klasse an Tischen und manche sind vorlauter und manche sind zurückhaltender. Alle sind aber wichtig. Und bei mir ist zum Beispiel die Angst eine Persona, die in mir drin sitzt, die relativ vorlaut ist und sich immer rausnimmt, dazwischen zu rufen, sich nicht zu melden und zu antworten, wenn andere sprechen, die vielleicht selbstbewusster sind und sich nicht so auf die Angst fokussieren wollen, brüllt die Angst einfach rum und sagt, Ruhe jetzt, ich rede hier und wir haben jetzt alle Angst und die ist total übergriffig. Und ich habe früher immer gedacht, dass diese Angstpersona ich bin, dass ich die Angst bin, dass es mein Charakter ist. Jetzt, wenn ich auf die Angst blicke, sehe ich, dass sie ein Teil meiner Persönlichkeit ist, der einfach übergriffig ist, weil ich ihr diesen Raum gebe, aber weil ich ihr auch gleichzeitig nicht zuhöre.
Und weil du ihr nicht zuhörst, muss sie immer lauter werden, damit sie dich quasi dazu zwingt, dass du ihr zuhörst.
Genau, genau. Und ich bin immer noch mitten im Prozess zu ergründen, warum sie so ausgeprägte Eigenschaften hat, die dazu führen, dass sie so vorlaut ist und warum sie sich so gut durchsetzen kann. Das habe ich bis jetzt noch nicht ganz ergründen können, weil ich meine, jeder hat ja so das, was ihn innerlich leitet. Ja, Spitzensportler haben wahrscheinlich eine gewisse ehrgeizige Persona, die vielleicht am vorlautesten ist, die sie dazu bringt, dass sie vielleicht einmal zu viel trainieren und dann Muskelfaserriss haben. Bei mir ist es halt eben die Angstpersona und das ist, glaube ich, für die nächsten Jahre mein wichtiger Prozess, mal zu sehen, warum ich eigentlich dieser Angstpersona erlaube, so laut zu sein und gleichzeitig aber komplett ignoriere, was ihre Problematik ist. Mhm. Weil ich nehme es ja nur dann wahr, wenn es dann halt schon wieder so weit ist, dass sie halt rumschreit. Mhm. Und es hat halt auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich glaube, dass dadurch, dass ich ein sehr kreativer Mensch bin, dass ich sehr viele Szenarien in mir drin träume, mir vorstelle, die ich auch in meine Kunst transportiere, ich diese Angst auch feede. Mhm. Also ich gebe dieser Angst immer wieder Szenarien an die Hand. Ich erfinde Dinge, lasse sie eskalieren ins absolute, ja, in das absolut schlimmste Szenario, gebe ihr dann das Futter und lass sie dann brüllen.
Ja, das ist ganz häufig so. Nicht? Ich kenne das ja von mir selbst auch. Ich hatte eine Zeit lang Panikattacken. Ich kenne das Gefühl der Angst. Und auch in meiner Arbeit mit Klienten habe ich oft das Gefühl, dass wenn Menschen diese, ich nenne es jetzt mal bewusst, Qualität haben, ihre Angst intensiv zu spüren und vielleicht auch manchmal die Neigung haben, der Angst, wie du es so schön beschrieben hast, zu sehr die Kontrolle zu geben, dass damit einher eine Fähigkeit geht, dass Menschen unglaublich fantasievoll sind, dass sie unglaublich gut darin sind, Dinge sich bildlich vorzustellen und auch in die Emotionen reinzugehen. Also so eine emotionale Intelligenz. Mhm. Die ist ganz oft meiner Erfahrung nach mit einer Ängstlichkeit verbunden. Und ich finde immer, wenn man sich das bewusst macht, dass erstmal eine ausgeprägte Angst wirklich bedeutet, du kannst deine Emotionen sehr intensiv spüren. Mhm. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass du genauso gut darin werden kannst, anderen Szenarien in deinem Kopf zu glauben. Also zum Beispiel mit positiven Visualisierungen zu arbeiten. Ne? Also wenn ich der negativen Visualisierung glaube, und das ist ja im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, du malst dir Szenarien aus bis zum Absurdikum und glaubst den dann aber auch zu 120%, dann heißt es ja neutral ausgedrückt, du kannst deinen Gedanken zu 120% glauben. Und wenn man das dann schafft, diesen Step zu machen und zu sagen, ich konstruiere mir jetzt eine Vision oder ich stelle mir eine Situation vor, in dem positivsten Sinne für mich, dann werde ich auch lernen, dieser Vision zu glauben.
Ja, das ist die Challenge. Das ist die Challenge, weil genau das zeigt mir ja auch, wie unfassbar gut ich darin bin, diese Szenarien zu erdenken und mich auch wirklich physisch in diese Szenarien hineinzuversetzen. Es wäre für mich ja sowas wie ein Lottogewinn, wenn ich die positiven Szenarien genauso empfinden könnte und mich da genauso reinsetzen könnte. Und das ist halt genau das, was daran so tricky ist und wo ich glaube, dass da auch noch eine Menge Arbeit vor mir liegt. Ne? Aber mittlerweile glaube ich wirklich daran, und das sagt jemand, der jetzt so wirklich seit 20 Jahren an diesen Angst oder diese Angststörung bearbeitet, ich glaube, dass es sein könnte, dass man irgendwann frei ist davon. Also ich könnte es mir jetzt mittlerweile vorstellen. Und früher konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Aber jetzt weiß ich schon allein aus der Erinnerung, wie das noch vor 20 Jahren war, da bin ich halt gar nicht mehr. Also in dem Augenblick, wo wir uns jetzt unterhalten und hier am Tisch sitzen, habe ich zum Beispiel keine Angst vor Krankheiten mehr. Das hätte ich mir vor 20 Jahren nicht vorstellen können.
Ja.
Mich bedroht keine Krankheit mehr. Im Gegenteil, ich war vor sechs Jahren, war ich ernsthafter krank und war auch lange im Krankenhaus. Und schon da konnte ich damit ganz gut umgehen.
Mhm.
Und das wäre für mich ein absolutes Drama gewesen, Anfang 20. Das hätte ich im wahrsten Sinne des Wortes nicht überlebt. Ja. Und ich merke einfach, wie sich das entwickeln kann. Und wenn genau dieses Szenario, was du beschreibst, wenn man es schafft, diese Szenarien, die positiv sind, wirklich die zu visualisieren, die auszuarbeiten und die dann auch wirklich zu fühlen, was es dann halt einfach bedeuten könnte im Leben an Qualitätszuwachs.
Mhm.
Und ich sage jetzt nicht, man darf nie Angst haben. Es ist ja selbstverständlich, wenn du einen Bungee-Jump machst, dann hast du Angst. Oder wenn du dir die weltpolitische Lage anguckst, dann hast du Angst. Oder während Corona hatten bestimmt viele Menschen Angst, ne? Aber so diese omnipräsente Angst, das ist kein Normalzustand.
Binas Beispiel mit dem Bungee-Jump ist sehr gut. Es zeigt ganz deutlich, dass Angst eine Funktion erfüllt. Haben wir keine Angst, ignorieren wir Gefahren, was im schlimmsten Fall den sicheren Tod bedeuten würde. Leiden Menschen an einer Angststörung, sind die Auslöser einer Angstreaktion bei den Betroffenen für Außenstehende schwer nachvollziehbar. Denn rein rational betrachtet gibt es keinen Grund zur Sorge. Aber Angst spricht nicht die Sprache der Rationalität. Sie ist immer irrational. Sonst würde man nicht von einer Angststörung sprechen, sondern von einem natürlichen Überlebensinstinkt. Wenn du nun als Kind in Situationen kommst, die dich ängstigen, dich überfordern und die einfach schmerzhaft sind, dann wird deine Psyche Bewältigungsstrategien entwickeln, die die Angst oder den Schmerz für dich verringern. Klingt erstmal gut, ist es auch. Aber eben nur für eine bestimmte Zeit, nämlich für die Zeit, wenn du Kind bist. Abhängig von deinen Eltern, schutzlos in der Gesellschaft und mit einem geringen Maß an eigenen Werten. Mit dem Erwachsenwerden bekommst du genau diese Freiheit. Darfst entscheiden, wie du dein Geld verdienen willst, wie du leben möchtest und im besten Fall auch, wer du sein möchtest. Alte Bewältigungsmuster aus deiner Kindheit, mit bedrohlichen Situationen umzugehen, passen jetzt als erwachsener Mensch einfach nicht mehr zu dir. Sie blockieren dich und schränken dich mehr ein, als dass sie dich wachsen lassen. Du musst also altgelernte Verhaltensmuster erkennen und ablegen und dann Schritt für Schritt neue, gesunde Verhaltensmuster lernen. Das macht eines schon sehr deutlich. Du bist nicht die Angst oder die Angstreaktion, sondern die Angst ist eine Verhaltensweise von dir, die du verändern kannst. Ich beschreibe die Angst gerne als eine Persona, die mit vielen anderen Personas in dir wohnt. Bei mir gibt es neben der Angst auch noch die Persona Abenteurerin, die Gewissenhafte, den inneren Kritiker oder das Kind in mir. Alle Personas sitzen an einem Tisch. Mal sind einige lauter und andere sehr leise. Die Angst als ein wohlwollendes Teammitglied in dir zu akzeptieren bedeutet, dass du nicht versuchst, deine Angst aus deinem inneren Team zu verstoßen, sondern sie gleichberechtigt zu den anderen Personas zählst und ihr zuhörst, wenn es für dich Sinn macht. Und darauf zu achten, dass auch mal die anderen zu Wort kommen. Die Abenteurerin, das verspielte Kind. Aber zurück zu Bina und ihrer Geschichte. Woher kommt sie eigentlich und wie ist sie nach Berlin gekommen? Bina ist in Warschau geboren, ihre Mutter ist Polin, ihr Vater kommt aus Berlin. Sie gehen gemeinsam nach Deutschland. Anfang der 80er Jahre sind Polen in Deutschland jedoch nicht überall willkommen. Rassismus und das Gefühl, nicht richtig dazuzugehören, sind immer wieder Thema in Binas Kindheit. Binas Mutter muss, trotz abgeschlossenem Studium, erst einmal als Reinigungskraft arbeiten. Ihr Vater hat mit eigenen Problemen zu kämpfen und ihre Eltern trennen sich. Mittelpunkt im Leben der kleinen Bina ist ab sofort ihre polnische Mutter. Sie arbeitet und zieht Bina auch mit Unterstützung ihrer Mutter groß. Polen bleibt, so klingt es zumindest für mich, die Heimat im Herzen. Deutschland, die Heimat des Lebens und der Zukunft. denn Bina war immer bewusst, welch ein Privileg es ist, dass sie in einem freien Land aufwachsen darf. Für mich als Psychologin ist immer sehr wichtig zu verstehen, wo ein Mensch herkommt und wie er aufgewachsen ist. Denn, und davon bin ich überzeugt, jede Angst hat ihre Funktion. Jede Angst ist entstanden, weil sie einen Schmerz zu kompensieren versucht, den wir erfahren haben. Welche Funktion die Angst bei Bina haben könnte, werden wir gleich noch erfahren. Aber erst einmal will ich wissen, inwiefern die Angst Bina in ihrem alltäglichen Leben eingeschränkt hat.
Also, wenn man eine ausgeprägte Angst vor Infektionen hat, dann meidet man natürlich öffentliche Verkehrsmittel, weil da fühlt man sich am meisten ausgesetzt. Und ich meine, wir tragen ja jetzt erst seit kurzer Zeit Masken in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Früher war für mich die U-Bahn einfach, oh mein Gott, das war einfach ein Bakteriencontainer für mich. Mhm. Ich habe vor allem im Winter, ich habe die beschlagenen Scheiben gesehen, ich habe die atmenden Menschen gesehen. Der eine hat geniest, der andere hatte einen Ausschlag. Ich saß da einfach nur drin, war komplett schweißgebadet und dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, das war für mich der absolute Albtraum-Horror. Bis heute fahre ich ungern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich laufe lieber die Strecke. Wenn ich weiß, es sind nur 4 Stationen mit der U-Bahn, dann laufe ich lieber. Mhm. Was positiv ist. Da ist mal was Gutes aus der Angst vielleicht gekommen. Aber das ist dann in Phasen, wo es dir sehr schlecht geht, ist das halt schwierig. Vor allem, wenn du kein Auto hast und wenn du jemand bist, der gerade erst ausgezogen ist, der seine Wohnung gerade mal finanziert kriegt, kein Geld für ein Auto hat, jetzt mit dem Fahrrad nicht unbedingt auch, weiß ich nicht, eine Stunde U-Bahnfahrt ersetzen kann, weil das dann sonst 2 Stunden dauert. Und ja, dann hast du halt wirklich Probleme. Wie kommst du jetzt zur Arbeit? Wie kommst du wieder zurück? Wo sitzt du dann? Gehst du in den Bus, der zu voll ist? Gehst du 2 Stunden früher los, weil du erstmal gucken musst, welcher Bus ist leerer als der andere? Das ist ja eine komplette Stresssituation. Dann habe ich sehr lange immer im Einzelhandel gejobbt, ja, wo halt andauernd Leute an dir vorbeigehen, dich was fragen, auch die Anziehsachen anprobieren, du denen die Anziehsachen gibst, dann... Also das war für mich ein Spießrutenlauf.
Mhm. Wie hast du das denn ausgehalten? Hast du dich dann abgelenkt oder wie hast du das gemacht?
Ich glaube, ich war in diesem Adrenalin-Überlebensmodus die ganze Zeit. Ich habe das gut geschafft, aber ich habe auch gemerkt, dass ich nonstop unter Spannung stand. Ich habe zum Beispiel Zähne geknirscht. Mhm. Bis heute habe ich eine Beißschiene. Oder ich hatte Schweißausbrüche oder ich hatte Herzrasen. Das waren alles so Symptome, wo ich nicht wusste, was habe ich, wieso ist das, wieso knirsche ich die ganze Zeit, wieso stehe ich jetzt schon wieder an der Kasse und habe meinen Kiefer so verkeilt wirklich. Und ich glaube, dass ich dann im Alter funktioniert habe, aber es hat sich so körperlich geäußert.
Und wenn das dann für dich im Alltag eigentlich so eine Dauer-Challenge war, dich selbst... Ja, so am Funktionieren zu halten.
Am Überleben zu halten.
Weil das ja eigentlich immer so ein Kampf ist, okay, wie schaffe ich jetzt die nächste Busfahrt? Wie schaffe ich heute meinen 8-Stunden-Job, wenn ich hier auf der Ladenfläche stehe? Kam das dann nicht irgendwann anders mal raus? Also wo hat sich deine Psyche dann ihr Ventil gesucht?
Ja, in der Musik, ne? Also definitiv, ich habe ja... Seitdem ich eigentlich denken kann, ist für mich die Kunstform der Musik und des Textens essentiell. Ich habe das schon immer gemacht. Deswegen war es für mich auch immer absurd, wenn Menschen mich in Interviews gefragt haben, wann hast du eigentlich beschlossen, dass du Musikerin wirst? Weil ich habe das nie beschlossen. Ich habe das einfach gemacht. Mhm. Das war für mich so, wie andere, keine Ahnung, einen Putzzwang haben oder sowas. War das für mich so ein Zwang. Ich musste immer Sachen loswerden, aufschreiben. So. Und das war halt mein kompletter Alltag. Also das Jobben an sich war für mich das Überleben und Geld bekommen. Aber bestimmt hat mein Leben die Musik. Ich war komplett besessen von Musik und ich habe auch immer bei meinem Kollegen, mit dem ich bis heute arbeite, habe ich immer die meiste Zeit im Studio verbracht und einfach Musik gemacht und geschrieben. Und ich glaube auch, dass das relativ wichtig war als Ventil, weil ich sonst, ich wusste sehr lange auch gar nicht, was mich beschäftigt. Ich wusste nur, dass ich es rauslassen muss, dass ich etwas brauche, wo ich das so reinwerfe, also so wirklich kübelweise raus und raus und raus und raus. Und ich weiß, ich bin arbeiten gegangen, dann kam ich ins Studio und dann waren wir noch bis 4 Uhr morgens und es kam raus und raus und raus und raus und ich habe das total gebraucht. Ich habe auch gelitten, wenn ich das nicht rauslassen konnte. Also wenn die Arbeit, die normale Arbeit für Geld, so viel Überhand genommen hat, dass ich nicht genug künstlerisch kommunizieren konnte, dann ging es mir auch schlecht. Mhm. Und bis heute glaube ich, dass das teilweise, also dass die Musik und dass das Musikmachen für mich ein Symptom der Angst ist. Also ich weiß, das klingt so negativ, aber das ist wie wenn Leute so kippeln, weißt du, oder so mit dem Fuß so, so tippeln. Das ist für mich Musik.
Es ist vielleicht, wenn man es ein bisschen weiter denkt, also man könnte es als Konsequenz aus der Angst sehen, ne, was so aus der Angst gewachsen ist, aber gleichzeitig ist es ja auch eine Coping-Strategie, ja, auch eine Bewältigungsstrategie, die dir geholfen hat durch dieses Verarbeiten, durch das Rauslassen, ja, vielleicht in dem Moment wieder in eine Welt zu entfliehen, die du frei gestalten kannst.
Ja, komplett.
Weil, ne, dieses immer unter Angst sein bedeutet ja auch die ganze Zeit immer das Gefühl des Kontrollverlusts zu haben.
Ja.
Und indem du aber sagst, und jetzt bin ich in meiner Musikwelt und ich schreibe die Texte und ich gehe mit dem Beat oder ich gehe mit der Melodie, dann bist du ja wieder voll in der Gestaltung von dem, was du gerade erleben willst.
Ja, und dann kommt auch noch dazu, was ich gelesen habe, ist, dass wenn man singt, hat man weniger Angst.
Ja, das stimmt, weil dein Vagusnerv gereizt wird.
Genau, genau. Und ich habe mich immer gefragt, warum ich angefangen habe zu singen. Ich kann dir darauf keine Antwort geben, weil keiner in meiner Familie singt. Niemand. Meine Mutter hat nicht gesungen, meine Großeltern singen nicht, mein Vater ist kein Sänger. Niemand singt in meiner Familie. Und ich habe angefangen zu singen, obwohl ich eigentlich mich nie als Sängerin gesehen habe. Aber es kam aus mir raus und auch retrospektiv glaube ich, vielleicht war das eine Reaktion meines Körpers darauf, dass wenn ich gesungen habe, ich weniger Angst hatte.
Ja, ja, stimmt.
Und das finde ich halt so krass, weil das habe ich die letzten Jahre beobachtet, weil ich bin nicht die Sängerin wie so viele, die sagt, ich wollte immer singen und das ist mein Traum. Das war nie mein Traum. Meine Leidenschaft war das Schreiben und das Komponieren und das Singen, das war bei mir so nebenher. Und das hat sich dann so verwoben, obwohl ich eigentlich mich nie als Sängerin gesehen habe. Und jetzt glaube ich, hat das wirklich was damit zu tun, dass wenn ich gesungen habe, meine Angst weniger geworden ist.
Krass, aber eigentlich müssten wir deiner Angstpersona, wenn sie jetzt hier mit im Raum sitzen würde, jetzt erstmal ein riesengroßes Dankeschön ausdrücken.
Ja. Ja,
weil ohne sie hätten wir dich vielleicht heute nicht als tolle Sängerin, als tolle Künstlerin.
Ja, deswegen versuche ich auch gerade, so absurd es klingt, weil jeder, der Panikattacken hat, weiß, das ist nichts Gutes. Aber ich versuche manchmal so Frieden zu schließen damit und zu sehen, dass ich vielleicht einfach, ja, ich werde da super emotional, wenn ich jetzt drüber rede, dass ich das halt als Teil meiner Vergangenheit sehe und dass ich versuche, mit dieser Angstpersona zu kommunizieren, um sie besser zu verstehen, damit sie halt auch nicht mehr so vorlaut ist. Ne?
Ja, ja. Wenn du denn mit ihr redest, wenn du das sagen magst, was sagt sie dir denn dann, warum sie da ist und was vielleicht ihre Funktion war oder noch ist?
Das, was ich bis jetzt verstehe, ist, dass sie mich schützen möchte. Mhm. Also, dass es ein inneres Gefühl ist, das Kind, was ich damals war, zu schützen, zu ummanteln, zu sagen, du bist sicher, wenn du auf mich hörst. Voraussetzung ist aber eine Bedingung. Du musst auf mich hören, sonst bist du nicht sicher. Und das ist das Problem. Sie ummantelt mich nicht mit Sicherheit und sagt, du bist safe, vertrau dir, sondern sie sagt, die Bedingung ist, du musst alle schlimmsten Szenarien, die du dir vorstellen kannst, in eine realistische Gefahr spiegeln. Und das ist halt eine echt Kackbedingung für Sicherheit. Ja? Also wenn das heißt, du musst halt panische Angst haben den ganzen Tag, sonst bist du unsicher. Das ist schlimm.
Und wieso denkt sie, dass das für dich so wichtig ist? Also warum vertraut sie dir nicht, dass du das auch ohne sie hinkriegst?
Das ist eine Frage, Linda. Sie glaubt, dass sie schlauer ist als ich. Sie glaubt, dass sie schlauer ist als ich. Sie weiß mehr. Sie denkt, sie weiß mehr als alle anderen Teile meiner Persönlichkeit. Und sie ist ja einfach auch sie liegt auf so vielen detaillierten Szenarien drauf.
Mhm.
Also ich denke manchmal, mein Gehirn ist so ein kleines, mieses Ding, ja. In das kleinste Detail können wir hier die schönsten, schrecklichen Szenarien ausmalen. Und sie ernährt sich anhand dieser Szenarien und denkt einfach, dass sie die smarteste ist, weil ich ihr die Grundlage gebe dafür. Mhm, aus einer Unsicherheit. Und ich meine, ich würde auch gerne mal wissen, wie viele Kids meiner Generation, die damals eben diese Migrationsgeschichte auch hatten, diese Unsicherheit auch irgendwo anzukommen, ohne Familien, ohne Dach über den Kopf, weil am Anfang hattest du ja keine Wohnung und so. Ich würde mal gerne wissen, ob das auch ein Phänomen ist von Menschen, die ja eben Migration erlebt haben im sehr frühen Kindesalter.
Mhm. Klar, es ist halt einfach ein weiterer Faktor, der dir so ein bisschen das Urvertrauen in dem Moment vielleicht genommen hat, ne, zu sagen, es gibt ja diesen sicheren Ort und jetzt wirklich auch einen physischen Ort, das ist mein Zuhause, da kann ich immer hin, da sind vielleicht auch zwei Elternteile, es fühlt sich vielleicht auch nochmal ein bisschen sicherer an, als wenn da nur ein Elternteil sein kann. Ich fühle mich hier zugehörig, weil ich spreche die Sprache. Das sind natürlich alles so psychologische Grundbedürfnisse, die der Mensch erstmal fordert und die er sich wünscht. Und wenn wir die dann nicht haben, also wenn Bindung erstmal fehlt oder wenn Sicherheit fehlt oder wenn vielleicht auch so ein bisschen Orientierung fehlt, dann sorgt das für eine Destabilisierung. Und das muss jetzt nicht dazu führen, dass man deswegen psychische Erkrankungen oder Belastungen entwickelt, aber es ist einfach ein Risikofaktor. Ne? Und wenn dann noch andere Sachen on top kommen, man weiß mittlerweile sogar auch, dass bestimmte Genkonstellationen eher Ängste hervorrufen. Also es ist immer super komplex. Aber was man schon einfach sich immer wieder vergegenwärtigen kann, ist so diese Multifaktorialität. Ne? Also verschiedene Einflussfaktoren von außen, biologisch. Was habe ich mir vielleicht auch von meiner Mama abgeguckt oder von den Menschen, die in meinem Umfeld da waren.
Ja.
Und dann entwickeln sich so übersteigerte Formen der Psyche, weil für mich sind psychische Erkrankungen wirklich oft die Übersteigerung der Normalität. Die stecken ja im Kern alle in uns. Ich bin mal traurig, ich bin mal ängstlich, aber es ist ein Unterschied, ob da 90% Angst ist und 10% Normalität oder umgedreht.
Ich habe mal eine Frage, das interessiert mich gerade, weil wir sprechen ja über die verschiedenen Personen, aka Charaktereigenschaften, vielleicht Ausprägung. Bei mir würde ich sagen, die Angst ist sehr aktiv. Ne?
Mhm.
Aber wie äußert sich das denn bei Menschen, bei denen die Angst nicht so aktiv ist, sondern zum Beispiel der Ehrgeiz? Was ist das für eine Störung? Weil bei Angst, man spricht ja viel über Angst, ne? Angststörung. Aber ich glaube, wenn andere Charaktereigenschaften zu ausgeprägt sind und dann Ungleichgewicht ist, das verläuft doch auch bestimmt in Richtungen, die auch ungewünscht sind und anstrengend.
Klar, also ich meine, man kann sich das ja mal vorstellen, wenn der Ehrgeiz die Hand übernimmt, dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass ich sehr, sehr viel arbeite, dass ich sehr viel leisten möchte, dass ich meine Ziele erreiche und mir dann auch immer wieder neue Ziele setze. Das kann zu einem Workaholic führen, vielleicht zu einem Burnout. Es kann aber auch dazu führen, dass ich meine ganzen Beziehungen in meinem Leben überhaupt nicht mehr sehe und denen keinen Raum gebe und dann vielleicht so sehr in meiner Autonomie lebe, dass ich Richtung narzisstische Tendenzen gehe. Also sowas kann ich mir auch vorstellen. Ne? Also wenn der Blick so sehr auf mich gerichtet ist, dass ich alles andere vergesse. Und so hat jede Dimension in uns immer auch eine übersteigerte pathologische Seite. Und aber auch die positive Seite immer wieder die Möglichkeit, das so runter zu regulieren, dass ich sage, hey, bei dir ist es jetzt die Angst, das ist ein Teil von mir und die darf auch weiterhin in meiner Klasse sitzen. Aber ich habe gelernt, ihr auch zu sagen, dass es Phasen der Stillarbeit gibt, wo dann mal die Kreativität rauskommen darf. Oder es gibt auch mal die Sportstunde, wo vielleicht jemand anders ganz aktiv ist. Also ich glaube, diese Akzeptanz zu sagen, hey, das ist ein Teil von mir. Das gibt erstmal ganz viel Entspannung, weil immer dann, wenn ich dagegen ankämpfe, also wenn ich in diese Haltung von Widerstand gehe, dann ist eigentlich die Tendenz, dass diese Stimme, die wir unterdrücken wollen, noch lauter wird. Mhm.
Ich habe auch gemerkt, dass diese laute Stimme, die wir unterdrücken wollen, das habe ich lange falsch gemacht. Und das kann ich nur als Tipp anderen ans Herz legen, die auch diese Problematik haben. Ich habe immer nur dann versucht, mit der Angst zu sprechen, wenn sie omnipräsent war. Also ich dachte, ich bewältige meine Ängste, wenn dann die Angstzustände kommen. Logisch, ne? Also wenn die Angst kommt, wie gehen wir jetzt um damit? Ah ja, wir versuchen mal nicht zu hyperventilieren, bla bla bla. Und ich habe dann gemerkt, dass dann, wenn es am schlimmsten ist, sollte man gar nicht erst denken, dass man dann anfängt, sondern man sollte dann anfangen, wenn es gerade nicht am schlimmsten ist. Mhm. Man sollte eher versuchen, im Alltag, wenn sie nicht so ausgeprägt ist, in den Selbstdialog zu gehen und da eher einzuchecken und zu gucken, was passiert eigentlich in dir? Was sagt deine Angst gerade und in welche Richtung könnte sie sich entwickeln? Weil mir haben in den schlimmsten Angststörungen zum Beispiel eben nicht diese Tipps bekommen, die man immer so auch viral bei irgendwelchen Toxic Positivity Accounts hat, wo dann steht, also wenn die Angst kommt, dann geh einfach raus, joggen und embrace die Welt, denn alles wird wieder gut. Ne? Wenn ich im Hyperventilieren bin, dann muss ich schon echt gut trainiert sein, dass mir dann die Atmung hilft. Ne? Und ich versuche das gerade dann zu tun, wenn die Angst eben nicht überhand nimmt, weil das ist der Zeitpunkt, in dem du das trainieren kannst, für den Fall, dass es dann wirklich schlimm wird. Mhm. Weil ich habe jahrelang gedacht, also ich versuche die Angst dann zu bewältigen, wenn sie am schlimmsten ist. Mhm. Und dann versuche ich zu atmen und dann versuche ich mir was vorzustellen. Aber in dem Augenblick übernimmt das Adrenalin und dein Körper. Und in dem Augenblick, wenn du das vorher nicht geübt hast, dann bist du einfach aufgeschmissen. Und das sage ich ganz ehrlich, da hilft kein Podcast, da hilft keine Meditations-App, da hilft einfach gar nichts, außer das Üben vorher.
Zu lernen, mit der eigenen Angst umzugehen und ein Maß zu finden, das dich die Stimme der Angst hören lässt, ohne dass du dich davon allein kontrollieren lässt, ist meist ein langer Prozess. Angstreaktionen sind physiologisch betrachtet eine Reaktion des Nervensystems, bei dem dein ganzer Körper Alarm, Verteidigung oder Flucht schreit. Also müssen wir deinem Nervensystem signalisieren, dass es keinen Grund für diesen Alarm gibt. Eine Möglichkeit ist eine tiefe Bauchatmung. Damit signalisierst du deinem Stresssystem, beruhige dich. Der Herzschlag senkt sich, der Puls geht runter. Dein Gehirn wird wieder in den Arealen durchblutet, die das logische Denken leichter machen. Auch den Vagusnerv zu reizen kann sehr effektiv sein. Dieser Nerv zieht sich durch deinen gesamten Körper und steuert Organe, Durchblutungen und viele andere unbewusste Vorgänge. Gelingt es uns, diesen Vagusnerv zu reizen, ist dein Körper quasi gezwungen, sich zu entspannen, ob dein Gehirn das will oder nicht. Der Vagusnerv wird aktiv, wenn wir zum Beispiel singen, summen oder gurgeln. Vielleicht hast du diese Funktion schon einmal unbewusst für dich genutzt, wenn du in Situationen, die dich als Kind geängstigt haben, einfach angefangen hast zu singen. Auch bei kalten Reizen vergisst du quasi Angst zu haben. Kalt duschen, Eisbaden oder Eiswürfel lutschen helfen, aus den Angstgedanken auszusteigen. Auch Massagen sind super, den Vagusnerv zu reizen. Am allerwichtigsten bei dem Umgang mit deiner Angst ist jedoch, dass du anfängst zu akzeptieren, dass die Angst ein Teil von dir ist. Und zwar ein ganz wichtiger, ein wohlwollender. Und je mehr es dir gelingt, den Widerstand gegen die Angst zu senken, desto weniger wird sie werden. Denn der innere Widerstand potenziert das empfundene Angstempfinden. Je mehr ich die Angst verteufle, desto lauter wird sie werden. So als ob du ein schreiendes Kind ignorierst, es vielleicht sogar beschimpfst. Es wird dann immer lauter schreien, bis du es hörst. Es ist richtig und gesund, das ganze Spektrum an Emotionen wahrzunehmen. Auch die schwierigen. Für Psychologen gibt es keine positiven und negativen Emotionen. Jede Emotion hat ihre Botschaft. Leider ist das in der Gesellschaft oft anders. Toxic Positivity. Der Druck, immer happy, entspannt und easygoing sein zu müssen. Social Media erweckt oft diesen Eindruck. Und selbst im persönlichen Kontakt gibt es selten den Raum, sich ehrlich mitzuteilen. Wird der Erwartungsdruck an sich selbst dann so groß, dass man denkt, man müsse immer easy und happy sein, löst das so viel Stress in dir aus, dass Ängste und Depressionen eher wahrscheinlicher werden. Ein Teufelskreis. Trau dich lieber, auf dich zu hören und zu entscheiden, was dir gerade wirklich gut tut und wo du eine Erleichterung spürst. Bina setzt sich ja jetzt bereits schon eine Weile mit ihrer Angst auseinander. Welche Rituale hat sie für sich gefunden?
Also mein Ritual ist tatsächlich das Laufen, das Joggen. Das ist für mich etwas, wo ich am besten zu mir kommen kann, weil das körperlich auch ist. Ich brauche das immer, dieses körperliche sich selbst spüren, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bin dann am ehesten in der Realität drin, in der Gegenwart.
Ja.
Weil es dann wirklich darum geht, oh, wie komme ich jetzt aus dem Pusten raus und wie kriege ich meine Beine kontrolliert? Ah, und jetzt zwickt die Ferse und jetzt zwickt hier irgendwas. Und da ist man so im Jetzt, dass man dann wirklich merkt, was gerade passiert.
Mhm.
Das ist für mich eine Art von Meditation, weil diese Art von Meditation, sich ins Jetzt zu holen übers Joggen, die wirkt bei mir einfach gleich.
Mhm. Ja, weil im Jetzt gibt es ja auch nicht die Sorgen über die Zukunft oder das Grübeln über die Vergangenheit, sondern es gibt nur jetzt in dem Moment, wo dir die Puste ausgeht und die Muskeln wehtun.
Genau, und du musst dich aber auch so aufs Umfeld konzentrieren, weil beim Joggen, das ziehen auch viele nicht in Betracht, bist du die ganze Zeit am Checken der Umgebung. Also das ist wohl beim Joggen mit das Anstrengendste, dass du guckst, ob du irgendwo stolpern könntest oder ob irgendwas, ja, also du in der Umgebung Gefahren ausgesetzt, aber realistischen Gefahren, weißt du? Pass auf, weil da kommt jetzt eine Bordsteinkante und da könntest du jetzt stolpern. Und das sind so die normalen Ängste. Das sind so dieses, pass auf, von rechts, links kommt ein Fahrrad. Also ich merke dann, was ist jetzt eine reale Bedrohung im Leben, eine pragmatische. Und da relativiert sich ganz viel. So. Aber der Step, der nächste Step ist natürlich, das auch in Zuständen übersetzen zu können, die halt nicht joggen sind. Weil was machst du, wenn du dir ein Bein brichst? Oder was machen Menschen, die vielleicht im Rollstuhl sitzen? Ne? Mhm. Also ich glaube, das Joggen ist für mich nur ein Vehikel, mich mehr und mehr in ein Mindset zu versetzen, das im Jetzt ist. Und wenn ich dann diese Meditations-Apps zum Beispiel benutze, das mache ich zum Beispiel auch in der BVG mittlerweile, also in den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil da ja die Ablenkung am größten ist. Ne? Und da versuche ich mich dann zu challengen, auch unter der Prämisse, dass man weiß, dass man da nicht ganz abschalten kann. Aber ich glaube, dieses Üben, das hilft einem. Und in den öffentlichen Verkehrsmitteln zum Beispiel haben wir alle irgendwo Zeit totzuschlagen. Der eine liest, der andere hört, der dritte, weiß ich nicht, beobachtet Leute. Und ich versuche mich dann auf meine Meditations-Apps zu konzentrieren.
Wenn man dich jetzt sonst so aus Funk und Fernsehen und von Medien kennt, dann sieht man da eine erfolgreiche junge Frau, die selbstbewusst ist, die auf beiden Beinen steht. Und es ist ja noch für dich ganz frisch, dass du auch über diese sehr persönliche und sehr intime Seite von dir sprichst. Was war denn für dich Motivation zu sagen, ich lass Menschen jetzt auch mal wo reingucken, was ich in den Jahren davor vielleicht eher für mich behalten habe? Und was hat es vielleicht auch schwer gemacht?
Naja, also, als du mich gefragt hast, ob ich über die Angst sprechen möchte, hatte ich erstmal Angst. Aus der Erfahrung des Prozesses jedoch weiß ich, dass wenn man sich einer gewissen Angst stellt, dass es einem danach besser geht. Das ist so der Erfahrungswert. Und deswegen dachte ich so, das mache ich jetzt, weil ich glaube aus der Erfahrung, mir wird es danach besser gehen. Und man kann, obwohl man eine Angststörung hat, durchaus trotzdem in seinem Beruf sehr gut funktionieren oder in seinem Umfeld sich total zurechtfinden. Das ist gerade der Punkt, zu akzeptieren, du bist nicht die Angst. Sogar wenn du über deine Angststörung sprichst, bist du nicht mit ihr identifiziert.
Mhm.
Du sprichst einfach über etwas, was suboptimal sich für dein Leben darstellt und was im Optimalfall anderen Menschen hilft, weil sie merken, okay, da gibt es vielleicht eine Basis für Verbesserungen.
Und ich bin damit auch nicht alleine.
Und ich bin damit nicht alleine.
Da gibt es jemand, der spürt genauso.
Ja, ich glaube auch, dass sehr, sehr viele Menschen, die sehr selbstsicher sind, zum Beispiel in der Politik, mittlerweile glaube ich nicht daran, dass Menschen, die zum Beispiel in der Politik ein übersteigertes Selbstbewusstsein haben, nicht auch teilweise eben eine sehr, sehr angstvolle Basis haben und aus dieser angstvollen Basis sich diesen Schutzschild erbaut haben und jetzt sich auf ein Podest stellen, um sich sicher zu fühlen, ne?
Klar, es kann ja auch eine Überkompensation sein.
Absolut, absolut. Ja. Und also für mich ist über Angst sprechen schon so eine Challenge, dass ich dadurch Angst bearbeite. Und das Nonplusultra ist für mich jetzt eingetreten, weil andere Menschen das spiegeln und ich einfach sehe, that's a wild ride. So, wir arbeiten alle daran, das in den Griff zu kriegen. Und das ist vielleicht irgendwann mal möglich. Ich bin noch in der Journey drin. Ich spreche hier nicht als jemand, der geheilt ist, aber ich spreche als jemand, der halt schon eine Erfahrung hat mit dieser Störung und ein positiver Ausgang für mich schon mal möglich ist.
Mhm. Ja, ich war total froh und total happy, als du gesagt hast, dass du drüber sprichst und diese Überwindung auch in Kauf nimmst, ne? Weil natürlich braucht es auch Mut und jeder, der denkt, dass das alles, was von außen irgendwie einfach aussieht, ja, auch einfach ist, den ja, muss ich enttäuschen. Also es ist eine Challenge und es fühlt sich am Anfang auch komisch und neu an, aber alles, was für dein Gehirn neu ist, wird sich erstmal komisch anfühlen. Und ich finde, das hilft auch immer, sich zu sagen, hey, wir sind ein Mensch, der Routinen liebt. Oder beziehungsweise wir haben ein Organ in uns, das Routinen liebt. Und Routinen können aber auch schlecht sein. Und wenn ich mich an Verhaltensmuster gewöhnt habe, wie zum Beispiel die der Angst, dann fühlen die sich für mich vertraut an. Und dieses Vertraute zieht meine Psyche vor, auch wenn es für uns ungesund ist,
ja,
als was Neues zu machen.
Das finde ich so krass. Ich habe mal eine Frau gekannt, beziehungsweise ich kenne eine Frau, eine Bekannte, die ist Fanta-süchtig. Also die ist süchtig nach der Fanta-Brause. Obwohl sie weiß, dass sie ihr nicht gut tut. Und sie ist aber süchtig nach dieser Brause. Also eine ganz einfach definierte Sucht, ja, dieser Zucker und dieser Geschmack. Und die kann zum Beispiel, die sagt, die kann kein Wasser trinken, weil das ihren Durst nicht stillt. Also es ist mittlerweile so, dass sie sagt, mein Durst wird nicht gestillt, wenn ich Wasser trinke. Und sie weiß auch, dass das vielleicht nicht gut für sie ist, aber diese Routine, die entstanden ist, ist so präsent und es ist so schwer, die loszuwerden, wenn man sich das an so einfachen Beispielen mal bewusst macht, ja, und das dann wiederum auf so eine Angst, weil ich meine, diese Fanta-Sucht, das ist ja etwas, was sehr einfach ist, ja, also das ist die Brause, du trinkst das, okay, das ist befriedigt. Bei der Angst ist das ja ein ganz komplexes Thema, ne, aber ich denke immer, wenn man sich das so in einfachen Sachen vorstellt, dann merkt man halt, wie schwer sowas sein kann. Weil jeder kennt das. Ich war auch früher, was weiß ich, wahrscheinlich als Kind habe ich irgendwie den ganzen Tag Bonbons essen wollen und habe mir das angewöhnt. Ich glaube, wenn man sich darüber im Klaren ist, wie Routinen, also wie sehr Routinen unser Leben bestimmen und wie krass positive Routinen auch unser Leben bestimmen könnten, ne? Das ist so der Trick, glaube ich.
Ja, absolut. Und du hast ja schon so ein paar von deinen Routinen verraten. Und ich glaube, auch da muss man sich immer wieder klar machen, vielleicht ist es bei dir auch das Laufen, vielleicht ist es bei dir das Meditieren, vielleicht ist es aber auch eher eine Atemübung, vielleicht ist es Yoga, vielleicht ist es einfach nur in der Sonne sitzen und spüren, wie die Sonne deine Haut erwärmt. Also sich zu erlauben, Dinge auszuprobieren und wirklich auch diese Verbindung wieder zu sich aufzubauen, um zu spüren, hey, was macht das denn mit mir und wo komme ich wirklich runter und wo habe ich ein Gefühl von, ja, von Frieden einfach in mir.
Ja.
Gibt es noch irgendwas, was du abschließend gerne unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben wollen würdest?
Also ich glaube, das, was mir wichtig ist, immer in diesem Zusammenhang zu kommunizieren, wenn ich darüber spreche, ist, dass ich bin keine Psychologin, keine Psychiaterin und ich habe kein Rezept für Dinge. Den einzigen Tipp, den ich versuche zu vermitteln, wenn ich darüber spreche, ist, sprecht auch darüber und sucht euch professionelle Hilfe, weil das ist essentiell in meiner Entwicklung gewesen. Und ich glaube, dass vor allem diese Art von Herausforderung, die man mit Ängsten hat, eine Herausforderung ist, die man wirklich eher im Team lösen kann. Weil man ist ja eben gefangen in dieser Perspektive. Und wenn man niemanden mit reinnimmt ins Team, dann bleibt man in dieser Perspektive gefangen.
Das stimmt, das hast du schön gesagt.
Ja. Und es ist auch wichtig zu sagen, ne, die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen ja Therapien.
Mhm.
Und auch wenn man vielleicht länger auf einen Therapieplatz warten muss, es lohnt sich. Es lohnt sich einfach wirklich. Jeder Mensch, der eine Angststörung hat, hat die Möglichkeit, eine Therapie zu beantragen. Und viele denken ja, man muss verrückt sein, um sowas bezahlt zu bekommen. Aber es reicht auch einfach schon sehr zu leiden unter seinen Ängsten. Das reicht schon.
Ja, das finde ich auch ganz wichtig, überhaupt wegzukommen von dieser Idee, dass Psychotherapie was für Verrückte ist.
Ja, ist aber ganz oft noch so.
Ja, es ist leider oft so, aber ich glaube, wir alle haben Themen, an denen wir arbeiten können und wo wir auch lernen können, immer noch ein etwas freieres und glücklicheres Leben zu haben, wenn wir uns das erlauben.
Ja.
Danke, dass du heute hier warst.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Nach dem Gespräch mit Bina lässt mich ein Gedanke nicht los. Was wäre, wenn es uns gelänge, die Angstgedanken, die sich in der Fantasiewelt der Betroffenen so real und echt anfühlen, umzukehren? Was wäre, wenn es uns gelänge, die gleiche Überzeugung, die wir den Angstgedanken schenken, den positiven Gedanken zu schenken? Positive Visualisierungstechniken und Imaginationsverfahren nutzen genau diesen Weg, dein Gehirn neuronal so umzuprogrammieren. Je feinfühliger, empathischer und emotional intelligenter Menschen sind, desto besser funktionieren diese Techniken. Und ich meine zu wissen, dass gerade Angstpatienten diese Fähigkeit mitbringen. Danke, dass du heute dabei warst. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest, hier exklusiv bei Podimo. Dann werde ich Andy Holzer treffen. Der 55-jährige Österreicher hat die 7 Summits der Welt bestiegen und das ohne jegliches Augenlicht. Andy kam blind zur Welt, in einem kleinen Dorf in Osttirol, in dem die Menschen es nicht kannten, anders zu sein. Andy versteht schnell: Damit die Menschen mir meine Freiheiten lassen, dürfen sie nicht erkennen, dass ich blind bin. Bis er 20 Jahre alt ist, versteckt er erfolgreich, dass er kein Augenlicht hat, macht seinen Schulabschluss, lernt einen Beruf und beginnt dann das blinde Bergsteigen. Für Andy fühlt es sich nie danach an, ein Defizit ausgleichen zu müssen. Denn für ihn gibt es nur diese eine Welt, in der er zwar nicht mit den Augen sieht, aber dafür mit dem Herzen, dem Hören, dem Fühlen, dem Schmecken und dem Riechen. Und er sich seine Bilder im Kopf erschafft, die genauso individuell sind wie unsere Wahrnehmung mit den Augen. Bleib freundlich zu dir. Und auch wenn dir dein Leben noch weit weg von perfekt erscheint, erlaub dir glücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal. Eure Linda.
In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.
Ich nutze die Chance hier ganz zum Schluss für ein kurzes PS. Wenn ihr Freude an dem Podcast In extremen Köpfen habt, dann freut mich das riesig. Und ich wollte euch darauf hinweisen, dass ihr noch viel mehr Folgen bei Podimo bekommt. Podimo ist die Plattform, die das Ganze hier überhaupt möglich macht. Eine Mitgliedschaft da könnt ihr 14 Tage lang kostenlos testen. Danach sind es 4,99 € im Monat. Jederzeit kündbar. Ich finde das ziemlich fair. Das sind, naja, 2 Kaffee, vielleicht auch nur 1,5, je nachdem, wo ihr wohnt. Und dafür kriegt ihr nicht nur In extremen Köpfen, sondern zig weitere Podcasts. Einen davon möchte ich euch heute vorstellen, und zwar Im Zweifel für den Angeklagten von Gisela Friedrichsen zusammen mit Amina Aziz. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das nochmal? Ihr habt bestimmt schon mal von ihr gehört oder sie gesehen. Gisela Friedrichsen ist eine der bekanntesten deutschen Gerichtsreporterinnen und die versucht zu klären, also ist im Prinzip ein True-Crime-Bereich, wie so die krassesten Fälle in Deutschland stattfinden, was passiert da? Und die hat wirklich Einblicke, weil die natürlich auch sehr, sehr viel in solchen Prozessen dabei war und die jeweiligen Täterinnen und Täter kennengelernt hat, die man sonst vielleicht nicht auf dem Radar haben. Das Ding lohnt sich wirklich. Also Im Zweifel für den Angeklagten, guckt euch das doch mal auf Podimo an. Wenn ihr Lust auf das Abo habt, dann geht auf podimo.de/leon einfach anmelden. Ich würde mich freuen.